Du hast Bock auf Jagd? Dann bist du hier beim Bock auf Jagd Podcast genau richtig. Wir sind Marco und Daniel und nehmen dich mit auf die Jagd.
Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bock auf Jagd Podcasts. Heute möchten wir mal über ein Herzensthema sprechen, zumindest von mir. Und zwar das richtige Revierauto bzw. das richtige Revierfahrzeug. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, möchte ich wie immer den Daniel fragen, was denn in den letzten 2 Wochen passiert ist. Schieß los.
Hallo Marco, hallo alle anderen, die zuhören. In den letzten 2 Wochen war es, ja, ich würde sagen, bei mir zumindest relativ ruhig. Bei uns im Revier wurden zwar 2 Sauen gestreckt an unserer Sauenkehrung und am 1. April war es unser klassisches Jägertreffen zum Abschluss bzw. Neubeginn des neuen Jagdjahres. Da nimmt jeder immer seine Trophäen mit und wir zeigen uns gegenseitig die Böcke, erzählen die Geschichte, den Hintergrund zum jeweiligen Bock. Da gibt es ja doch auch spannende Aspekte. Ansonsten haben wir noch so einen kleinen Schießwettbewerb im Luftgewehr, wo wir unter anderem auf Bierdeckel schießen. Ja, und natürlich wird da gegrillt. Da verbringen wir einfach den ganzen Tag und ist wirklich gesellig. Finde ich eine tolle Sache. Das macht wirklich Spaß, egal ob es kalt ist oder warm. Ansonsten kann ich von den letzten 2 Wochen ja nicht so viel berichten. Ist ja immerhin Schonzeit. Wir bereiten uns aber vor, oder beziehungsweise ich, und guck halt, wo ich denn am 1. Mai am liebsten hinsitze. Wie sah es bei dir aus, Marco?
Das hört sich auf jeden Fall mal sehr interessant an. Und ich weiß ja auch, bei euch wird gerne zünftig gefeiert. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es ein sehr schöner Tag mit deinen Jagdkameraden war.
Ich habe 2 Mitfahrer dabei gehabt, also ich habe mich benommen.
Perfekt, wie immer.
Wie immer, ja.
Bei mir war es, die letzten beiden Wochen waren auch relativ entspannt. Ich habe natürlich auch ein kleines bisschen in dem kleinen Kreis Jägersilvester gefeiert. Dann habe ich einiges für unsere Jagdreise, die ich mit ein paar guten Jagdkameraden und Jagdkameradinnen im Anfang Mai machen werde, geplant. Also da stand jetzt an, die ganzen Jagderlaubnisscheine zu beantragen, dann die ersten Revierkarten mal durchzustudieren. Das ändert sich immer jedes Jahr so ein bisschen, der Bereich, in dem wir jagen dürfen. Dann habe ich die Unterkunft gebucht und so weiter. Also da hatte ich relativ viel Aufwand noch damit. Freue mich aber schon richtig drauf. Wir sind dieses Jahr jetzt 10 Leute. Daniel, du warst ja auch eingeladen, aber ja. So ist es halt. Ja. Kein Bock gehabt. Und wie gesagt, da werden wir dann 10 Leute am Ende sein. So eine große Gruppe waren wir noch nie. Aber da schaue ich, dass ich jedes Jahr so ein paar Leute zusammentrommeln und wir dann eine gute Zeit dafür bringen können. Und dafür ist natürlich auch eine gewisse Vorplanung notwendig.
Seit wann machst du diese Jagdreise?
Jetzt seit 8 Jahren.
Ui.
Ungefähr. Okay. Genau. Oder 7 Jahre, sowas. 7 Jahre wahrscheinlich eher. Wobei die letzten 4 Jahre seit Corona ja auch wie im Flug vergangen sind.
Schwierig.
Also so lange kommt mir das noch gar nicht vor, um ehrlich zu sein. Ich war gerade selbst erstaunt, als ich darüber nachgedacht habe, wie lange ich da eigentlich schon hingehe. Aber wie gesagt, es ist jedes Jahr eine ganz coole Geschichte. Und wenn man ein paar Leute zusammentrommelt, dann macht es auch jedes Mal richtig Spaß. Und sonst habe ich viel Zeit damit verbracht, einen Vortrag vorzubereiten. Ich werde in Zusammenarbeit bzw. für den Naturpark Neckartal-Odenwald und dessen wirklich richtig, richtig gutes Projekt Wilde Sau einen Vortrag halten. Das läuft dann auch über die Volkshochschulen dort in der Nähe und ist für Nichtjäger. Und zwar darf ich den interessierten Nichtjägern da einiges über die Schwarzwildjagd bei uns erzählen und freue mich da schon richtig drauf und bin auch froh, dass ich überhaupt die Möglichkeit bekomme. Das hat mich doch sehr gefreut und wie gesagt, da ist auch einiges an Zeit dann reingeflossen, damit ich da natürlich kein Käse erzähle und es ganz am Ende auch Hand und Fuß hat. Genau, das waren so meine letzten beiden Wochen. Sonst habe ich natürlich ein bisschen Jägersilvester auch im kleinen Kreis natürlich gefeiert, wobei sich das dieses Jahr auf, sag ich mal, sehr, sehr humaner Ebene abgespielt hat, da ich eben relativ wenig Zeit hatte. Aber jetzt lass uns mal in unser Thema starten. Wir wollen heute so ein bisschen über Jagdfahrzeuge sprechen, über Revierfahrzeuge. Vor dem Hintergrund, was brauchen wir überhaupt fürs Revier? Muss es jedes Mal ein extra Jagdfahrzeug sein? Was für Anforderungen sollten wir an unser Revierfahrzeug stellen und so weiter? Und ich würde sagen, lass uns doch mal damit beginnen, was fahren wir beide denn zur Jagd?
Gut, du schaust mich an, wie wenn ich damit anfange. Ja, ich selbst fahre einen Touareg, Baujahr 2011, glaube ich. Ja, ich bin eh nicht so der technisch korrekte Typ, wenn es um Autos geht. Von daher, ich kann euch auf jeden Fall mit einigen Erfahrungen versorgen, aber natürlich nicht im Detail. Ja, so viel zu mir. Das ist unser Familienauto, gleichzeitig Jagdauto. Also das heißt, das sieht dementsprechend aus wie Arsch und Friedrich. Aber ja, gut, er macht seinen Job. Wir kommen damit in den Urlaub, wir können damit Reisen machen, aber er sieht wirklich übel aus. Im Kofferraum natürlich, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, wegen Hunden oder sonstigem Zeug, das wir transportieren müssen. Ja, und ansonsten haben die Sitze dementsprechend gelitten und auch die ganze Karosse. Aber bevor ich jetzt zu viel vorgreife, Marco, was für ein Auto fährst du?
Ja, du, ich muss sagen, ich meine, ich kenne dich nur mit diesem Auto. Ja, seit ich dich kenne, fährst du den.
Jagdscheinkurs hatte ich nochmal eine C-Klasse,
Genau,
Kombi,
aber
ja.
danach hast du dir
Relativ
sofort
früh.
den gekauft und da sah er übrigens auch noch gut aus. Der
Das
war
auch
noch
noch.
nicht dreckig. Ja. Man hat noch ein paar Kilometer weniger drauf. Aber das ist zum Beispiel so eine Sache, spricht dir auf jeden Fall wahrscheinlich für das Auto, aber du wirst uns da gleich noch ein bisschen was darüber erzählen dann. Ich fahre aktuell zur Jagd einen Suzuki Jimny. Aber auch sagen, ich hatte schon einiges durch, deswegen ist es auch so ein Herzensthema von mir. Also, ich komme vom Smart über einen Samurai, Suzuki Samurai, den ich hatte, einen Jeep Wrangler, einen Range Rover Sport, einen VW Touareg, nee, Amarok, meine ich nicht Touareg, ich hatte aber gerade irgendwie bei dir, VW Amarok, Defender, alles Mögliche, alles schon durch und deswegen ist es so ein bisschen so ein Herzensthema von mir, weil ich einfach sage, hey, es gibt so viele wirklich gute Autos und wenn man sich frühzeitig damit befasst, was man denn überhaupt für im Revier braucht und was für die Jagd, wie sie jeder von uns durchführt, passt, dann kann man, wenn man sich beim nächsten Autokauf dafür interessiert, auch ein wirklich passendes Auto kaufen, mit dem man dann sehr, sehr lange, so wie du, an deinem Auto eben Spaß hat und es einfach perfekt auf die jeweiligen Revierverhältnisse passt. Aber wie gesagt, aktuell fahre ich wieder einen Suzuki Jimny zur Jagd und genau, bin mit dem Auto auch soweit super zufrieden.
Der wäre mir tatsächlich zu eng. Also ich hatte mal einen auf Island von Autovermietung. Ich habe den nach einem halben Tag zurückgegeben und gebettelt, dass sie mir ein anderes Auto geben. Ich habe einen Outlander bekommen, der war in Ordnung, da konnte ich auch mal drin schlafen, wenn es sein musste. Aber der Jimny, keine Ahnung, das Lenkrad, das hängt mir zwischen den Beinen. Da fühle ich mich wie wenn ich mit einem Go-Kart fahre.
Gut, du bist ja auch ein Stückchen größer, aber das ist eben genau dieses Thema, warum ich dieses Thema eigentlich so spannend finde, weil ja doch jeder irgendwie andere Ansprüche an so ein Auto hat. Und klar, dieses Auto, da passt nicht viel rein. Wenn da zum Beispiel auch hinten der Cosmo drin ist mit seiner Hundebox, dann ist der Kofferraum, soweit man ihn den Kofferraum nennen kann, belegt. Dann ist er voll, dann passt da nicht mehr viel rein. Aber ich finde einfach, dieses Auto hat auf der Jagd so viele positive Aspekte, dass dieses Platzproblem relativ schnell in den Hintergrund gerät. Zum Beispiel jetzt im Vergleich dazu der Amarok, den ich davor hatte. Nee, ich hatte davor den Range Rover, davor hatte ich den Amarok. Da hatte ich unheimlich viel Platz.
Aber
Ja.
nicht auf der Rückbank.
Nicht auf der Rückbank,
Ich
nee,
hatte das, ich
da
hatte leider
nicht.
den Teil, wenn ich bei Drückjagden war, dass ich ständig immer in Amaroks hinten drin sitzen musste. Und dann noch mit so Leuten wie Micha.
Ja gut, dann hatte man eh ein Problem, ja, in jedem Auto. Deswegen, da spricht wieder das für einen Jimny, weil er hätte wahrscheinlich einen Jimny gar nicht reingepasst. Da hätte es da definitiv mehr Platz gehabt. Nein, aber es ist schon so, der Amarok, der war auf der Rückbank natürlich eingeengt, aber der Riesenvorteil davon war einfach, du hattest das Auto eben als Pickup und ein Pickup hat den Vorteil, du hast hinten die Ladefläche, da kannst du alles draufschmeißen, was dreckig ist, was schmutzig ist und vorne in der Kabine hast du wirklich nur das Zeug drin, was sauber ist. Also das ist absolut getrennt. Ja. Dann sieht es eben nicht so aus wie bei dir oder bei mir im Auto, dass ja das ganze Auto komplett dreckig ist, sondern du kannst Matschzeug, Schmutz, alles Mögliche, alles, was dreckig wird, hinten auf die Ladefläche packen und hast deswegen entsprechend, auch wenn du ein sehr, sehr feuchtes Revier hast, oft auf dem Acker unterwegs bist, ja, kannst du ja trotzdem einigermaßen Ordnung im Auto halten. Und das ist zum Beispiel jetzt gleich vorweg so ein Riesenvorteil, den der Amarok bzw. generell so ein Pickup eben hat. Aber wie gesagt, der Jimny selbst, wenn er klein ist, meiner Meinung nach hat das, so ein kleines Auto, so ein wendiges Auto, so viele Vorteile, dass es eben dieses Platzproblem überwiegt. Und wenn ich jetzt irgendwo viel Platz brauche, dann mache ich da hinten einen Anhänger dran oder mache eine Dachbox drauf und sonst was und kann da trotzdem das Zeug unterbringen. Aber das ist eben ein Riesenvorteil.
Ja, sehe ich auch. Also natürlich, umso mehr Gepäck, umso schwerer das Auto selbst. Da kommst du doch manchmal in eine Situation, wo es dann doch brenzlig wird.
Absolut. Vor allem, wenn es mal feuchter Untergrund ist, dann macht halt jedes Kilogramm macht halt doch was aus.
Ja. Aber gut, wenn das Auto zu schwer wird, weil so viele Personen drin sitzen, umso mehr Leute, die anschieben können.
Das stimmt, ja, wobei so einen kleinen Jimny, den kriegst du auch mal gut zu zweit raus. Also ich hatte jetzt vor einiger Zeit erst den Fall, dass ich ja beim Kumpel im Revier war und den so sagenhaft in den Graben reingefahren habe, dass zwei Räder komplett in der Luft waren. Also ich hatte nicht gedacht, dass wir den jemals rausbekommen, aber wir haben ihn dann gut zu dritt rausgeschoben bekommen. Das wäre halt bei so einem Amarok mit 2,8 Tonnen oder irgendwas, was das Ding wiegt, oder auch dem Range Rover oder dem Jeep, mit dem wäre das halt nie gegangen. Ja, das hättest du nicht hinbekommen. Und der Jimny, den bekommst du mit zwei, drei Leuten eigentlich fast überall wieder raus. Das ist auch ein Riesenvorteil, wenn man so ein Chaotenfahrer ist wie ich und sein Auto regelmäßig in Graben setzt.
Hast du im Kopf, was der wiegt?
Der Jimny?
Ja.
Boah, 1300 Kilogramm vielleicht, 1200. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich würde sagen, um den Dreh rum, der wiegt nicht viel. Ja.
Ja, das stand schon angenehm und ein Riesenvorteil, auf jeden Fall.
Vor allem sehr wendig, sehr klein, ja, kommt überall gut rum.
Ja,
Absolut.
mit dem wäre ich nicht gegen den Baum gefahren vor ein paar Wochen.
Mit dem wärst du nicht gegen Baum
Ja,
gefahren, richtig.
zum Hintergrund, ich bin durch den Wald gefahren und vor mir auf dem Weg lagen dann umgestürzte Bäume. Ich konnte nicht weiterfahren, musste drehen und es war wirklich eine enge Stelle. Und ich hatte einen Baum hinter mir, der ist schräg nach oben gewachsen. Und meine Piepser hinten am Auto haben mir natürlich gesagt, da ist noch ein bisschen Platz. Und hat zweimal Peng gemacht. Das war genau auch der Kommentar von meinem Sohn, der dann gesagt hat, Papa, Baum, Peng.
Ja,
Ja,
da hatte
danke.
der Levi recht, ja.
Ja.
Da hättest du mal lieber statt auf den Piepser auf den Levi gehört.
Ja. Ja, Amadeus stand im Weg. Den Baum konnte ich auch gar nicht sehen, weil Amadeus immer stehen muss und muss mitgucken. Tja. So passiert, egal, kein Personenschaden und nichts Ernsthaftes, nur ein bisschen Blech. Damit kann ich leben.
Definitiv. Lass uns doch mal ein bisschen drüber sprechen, was hat man denn für Ansprüche an so einen Jagdwagen? Es ist es ja so, dass man, nachdem man gerade seinen Jagdschein bekommt als Jungjäger, steht man irgendwann, wenn man kein Auto hat, das im ersten Blick reviertauglich ist, steht man ja vor der Entscheidung, okay, was mache ich? Kaufe ich mir ein Jagdauto? Brauche ich überhaupt ein Revierfahrzeug oder brauche ich keins? Jetzt hast du mir ja vorher schon gesagt, das ist nicht ganz so dein Thema und du kennst dich da nicht ganz so genau damit aus, aber vielleicht gerade das ist ganz spannend, weil was hast du denn für Ansprüche an so ein Jagdfahrzeug?
Ja, bei mir, das ist einfach so, ich brauche das Auto zur Jagd und ich brauche es privat für alles andere auch. Und da will ich dann natürlich auch den Komfort dazu. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, Defender ist ein wirklich cooles Fahrzeug, aber das ist halt alles so mechanisch. Du hast keine Sitzheizung, du hast, ich weiß nicht, du kannst mir nachher Details bestimmt zu dem Fahrzeug sagen,
Also
aber
ich habe Sitzheizung,
okay,
ich
Marco
habe
hat
eine
dann noch.
Frontscheibenheizung, ja.
Okay, ich wurde hier offiziell zerlegt, aber ja, ich brauche halt einfach den gewissen Komfort von einem normalen Fahrzeug. Ich bin da vorne C-Klasse gefahren, mit der war ich auch im Revier. Dann kam aber Amadeus dazu. Ja, dann war es einfach schwierig, weil der Kofferraum war komplett belegt. Es war immer voller Haare und voller Dreck. Und deswegen habe ich mir den Touareg damals geholt, plus Hundebox. Dann war der Kofferraum zwar auch komplett belegt, aber ich hatte einigermaßen vom Dreck, wurde ich dann verschont. Ja, es hat sich dann alles ein bisschen gewandelt, aber da schweife ich gerade etwas ab. Also, was ich einfach an so ein Revierfahrzeug für Anforderungen habe. Also, klar, man denkt immer sofort bei so einem Revierfahrzeug, ich brauche unbedingt Allrad. Ja, natürlich ist ein Riesenvorteil, hat aber schon Situationen gegeben, in denen mir das gar nichts gebracht hat. Was ich finde, was der größte Vorteil ist, wo ich jetzt auch immer drauf achten würde, wäre einfach die Höhe, also die Bodenfreiheit. Das finde ich schon extrem wichtig, weil da gab es schon die eine oder andere Situation, die habe ich regelmäßig, auch wenn ich einfach irgendwie am Boden schleife. Und das nervt mich, weil ich immer denke, es geht irgendwas kaputt, was es wahrscheinlich auch tut.
Möglicherweise ja.
Ja, also so, ich bin gar nicht so wählerisch. Bei mir muss es einfach am besten halten. Ich muss wenig in die Werkstatt. Das habe ich jetzt aktuell nicht mehr, aber die ganzen letzten Jahre hatte ich das tatsächlich schon. Ich bin mit dem Auto jetzt 170.000 Kilometer gefahren in, ja, 7 Jahren. Nicht ganz 7 Jahren.
Krass,
Geht
das
schon
ist
was runter.
ja, da geht definitiv was drauf. Aber jetzt hast du schon gesagt, also du, dir wäre auf jeden Fall wichtig, Komfort, Alltagstauglichkeit, Reviertauglichkeit und Hund muss reinpassen. Das sind schon einige Aspekte, die definitiv wichtig sind. Gerade wenn man einen Hund hat, kommt es auch auf die Größe an. Ich hatte ganz am Anfang einen Smart, mit dem ich auch auf die Jagd gefahren bin. Und ich muss sagen, erstaunlich gut. Also ich bin damit erstaunlich weit gekommen immer. Es hat alles gepasst. Da konnte man hinten so diese Heckklappe runterklappen. Da hat man auch eine Wildwanne drauf bekommen. Die habe ich dann mit Zugurten festgemacht an der Heckklappenverankerung. Und habe dann da auch die dicken Saunen und alles ordentlich transportiert bekommen. Und gerade auf der Kürrunde, klar, man muss ein, zwei Meter weiter laufen, weil man eben doch nicht überall hinkommt. Aber auf den befestigten Wegen kommst du mit so einem Smart auch richtig weit. Und wie gesagt, mein Trick war immer im Revier, Heckklappe hinten runter, große Box draufgestellt, festgezurrt und da das ganze Zeug reingeschmissen. Dann hat es super gepasst.
Solange
Ja.
die Heckklappe genug Gewicht aushält, muss man auch sagen.
Ja, so wichtig war mir das nicht, aber die hält bestimmt, ich glaube, 80 Kilo oder so hält die
Ja,
aus.
okay.
Oder noch mehr wahrscheinlich, ja. Aber wie gesagt, das Thema war dann irgendwann durch, weil dann auch der Cosmo gekommen ist und weil man dann natürlich irgendwann denkt, hey, wenn ich mir jetzt eh ein neues Auto kaufe, sollte das auch gewissen Ansprüchen eben taugen. Und meine Ansprüche damals, als ich noch keinen Hund hatte an das Jagdfahrzeug, war klein und wendig. Es muss irgendwie auch in gewisser Weise jagdlich aussehen. So war zumindest am Anfang meine Prämisse. Also ich muss mich da fühlen wie in einem Jagdfahrzeug. Und es sollte möglichst wenig Technik haben und viel Bodenfreiheit. Deswegen bin ich auch relativ schnell damals zu dem Suzuki Samurai gekommen, der wirklich eine Höllenkiste war. Also damals so ein Auto, ich würde es mir nicht mehr kaufen, war eine Erfahrung wert. Ich bin knapp ein Dreivierteljahr damit gefahren. Der war irre hochgelegt, also ein Wahnsinnsding. Ja. Er ist, glaube ich, maximal 80 oder 100 gefahren, weil der Vorbesitzer dieses Getriebe schon so krass übersetzt hatte, dass er einfach nicht mehr drauf bekommen hat. Und ich glaube, das Ding hat 20 Liter geschluckt, also ganz abartig. Und ein Endtopf hatte dieses Auto auch nicht. Das war einfach eine richtige Krawallbüchse. Mehr kann ich da.
Hund hat reingepasst.
Hund hat reingepasst.
Das haben wir mal getestet. Ich hatte den mal am Matthäus nämlich
Hund beigebracht. Hund hat reingepasst, genau. Da war hinten alles leer geräumt. Da waren nur vorne zwei Sitze drin. Aber wirklich ein Wahnsinnsauto. Hat im Revier tatsächlich viel Spaß gemacht. Da ist man überall hingekommen. Aber wie du schon sagst, die Alltagstauglichkeit hat da einfach gefehlt. Und wenn man mal längere Strecken ins Revier hatte oder irgendwie zu Jagdkumpels gefahren ist, dann musste man immer irgendwie auf sein Alltagsauto umsteigen, weil es einfach überhaupt keine Langstreckenqualität hatte. Das war im Revier wirklich spitze, da hat viel reingepasst. Da war innen die ganze Innenverkleidung ab, das hast du einfach auskerchern können, das Auto. Aber wie gesagt, durch diese geringe Übersetzung, durch diese riesen Stollenreifen, die da drauf waren, es war null alltagstauglich. Null. 0,0. Und dann habe ich irgendwann, bin ich eben auf den Jimny umgestiegen, den ersten. Der war Baujahr 2002 oder 2003 sowas. Und da hatte ich natürlich ein riesen Rostproblem. Aber in der Zeit habe ich angefangen, die Jimnys wirklich zu lieben. Ich muss auch sagen, ich hatte in meinem Leben jetzt schon 4 Jimnys, weil ich sie immer wieder verkauft habe. Aus dem Punkt heraus, dass ich gesagt habe, boah, viel zu klein, das Auto halte ich nicht aus, geht gar nicht. Und immer wieder habe ich dieses Auto nach wenigen Monaten einfach vermisst. Und immer wieder habe ich gedacht, hey, das ist so ein Sympathieträger, dieses Auto. Es ist unglaublich, man wächst irgendwie so an das Auto, man fühlt sich da, so geht es mir zumindest, richtig wohl dabei, dieses Auto zu fahren. Und es hat natürlich auch richtig was drauf. Also mit dem Jimny bleibst du kaum stecken. Mit dem Jimny, da kannst du viel transportieren, wenn du möchtest und wenn du einfach ja weißt, wie du es machen musst. Du hast einen ultra kleinen Wendekreis. Und es ist einfach, wie schon gesagt, so ein Sympathieträger. Und deswegen, wie gesagt, bin ich dann relativ schnell auf den Jimny umgestiegen. Und dann ist es aber auch irgendwann eben größer geworden. Aber wie gesagt, so das waren am Anfang so die Ansprüche, die ich hatte. Also Reviertauglichkeit, muss nach Jagdauto aussehen und so weiter. Jetzt mal die nächste Frage. Du hast ja jetzt schon relativ lange dein Auto, ja. Angenommen, du würdest dich jetzt heute nochmal für irgendein Auto entscheiden. Was wäre dir nochmal jetzt wichtig? Nachdem du jetzt das alles sozusagen durch hast, würdest du so dich nochmal für den Touareg entscheiden oder würdest du vielleicht was anderes nehmen?
Ja, ist eine gute Frage. Also der Touareg, ist immer noch ein super Auto. Ja, das bringt mich halt einfach überall hin und das mit Komfort und auch mit Power. Ob ich den Touareg jetzt nochmal nehmen würde, ich weiß es nicht. Ich habe auch zu wenig Erfahrung mit anderen Autos. Ich kann nur sagen, zum Beispiel so ein Jimny, die sind mir einfach zu klein. Aber ich brauche halt viel Platz, vor allem mit Kindern. Der Kofferraum muss was hergeben. Da passt jetzt aktuell mein Kinderwagen mit Amadeus zusammen rein. Ja, das ist schon, also es gibt schon hochklassige Autos, die den Ansprüchen, die ich habe, genügen. Die sind dann halt immer sehr teuer. Und deswegen, ich glaube jetzt zum Beispiel der neue Touareg ist jetzt auch nicht unbedingt günstiger geworden. Und von den Reparaturen sieht es ja genauso aus. Also wenn ich überlege, wenn ich neue Reifen brauche für das Auto, dann da legt man dann teilweise schon mal ein Tausender hin. Wahrscheinlich wirst du darüber lachen, das ist bei so Offroad-Autos dann natürlich manchmal auch mehr. Aber ja, ich will halt einfach so wenig wie möglich an Geld reinstecken in diese Autos, weil ich sehe es halt einfach als Nutzgegenstand und da fehlt mir die Liebe dazu. Aber ich will auch nicht, dass es komplett abgeranzt aussieht. Ja, schwierig. Also ich würde mich jetzt so auf Anhieb nicht für ein Auto entscheiden, wo ich sagen würde, ja, das würde gehen. Doch, vielleicht eine G-Klasse, aber die ist außerhalb meiner Reichweite. Genau, aber die hätte genug Platz, weil ich kenne einige von meinen Jagdkameraden, die eine G-Klasse fahren. Super Fahrzeug, aber halt auch sehr, sehr wartungsintensiv und sehr teuer für sowas. Ja, ich kann dir die Frage nicht beantworten, Marco.
Und genau für so Leute ist nämlich dieser Podcast.
Danke, ich hör ganz genau hin, was du erzählst.
Genau, weil da gibt es nämlich doch einige Sachen, auf die man achten sollte und dann ist vielleicht auch die Auswahl des passenden Autos gar nicht so groß. Ja, dann beschränkt sich das vielleicht sogar auf wenige Modelle, je nachdem, was wir denn wollen. Lass uns mal damit reinstarten. Ich habe vorher schon gesagt, es kommt auch so ein bisschen auf die eigenen Bedürfnisse an. Habe ich einen Hund? Habe ich eine Familie? Habe ich keine Familie? Habe ich einen Geschäftswagen, den ich zum Beispiel im Alltag fahren kann? Und brauche ich jetzt einen extra Jagdwagen? Oder muss ich alles in einem Auto verbinden? Ich meine, es hat auch nicht jeder die, sagen wir, den finanziellen Background und die finanziellen Möglichkeiten, dass man sagt, man nutzt jetzt verschiedene Autos für Jagd und Alltag. Und gerade wenn man alles, wenn man diese eierlegende Wollmilchsau will und braucht, gerade dann muss man sich eben viel mit diesem Thema beschäftigen. Vielleicht aus eigener Erfahrung raus, ich würde sagen, man kann eigentlich die Jagdfahrzeuge in ein paar Kategorien unterteilen. Das ist einmal der Pickup, das ist dann diese Kleinstgeländewagen wie der Suzuki Jimny, Lada, der neue Jimny und so weiter. Da gibt es noch ein paar andere, so ein paar Nischenmodelle, eben auch der Samurai. Dann gibt es die großen Geländewagen, das ist also die richtigen Geländewagen, sage ich immer dazu. Das ist zum Beispiel ein Land Rover Defender, sowohl der 90er als auch der 110er. Die G-Klasse, das ist in gewisser Weise dann auch der Jeep Wrangler, das sind ja Toyota Land Cruiser und sonstige. Und dann gibt es eben die SUVs, die auch, würde ich sagen, am alltagtauglichsten sind. Ja, da sprechen wir dann über ganz, ganz viele Autos. Diese SUV-Palette ist ja heutzutage sehr, sehr breit. Ich würde auch sagen, zum Beispiel so ein VW Touareg, ein VW Tiguan und alles, das gehört eben zu den SUVs. Die haben, finde ich persönlich, das gleich mal vorweg, eben mit die höchste Alltagstauglichkeit noch und sind auch im Revier am breitesten einsetzbar. Und dann gibt es noch ein paar Fahrzeuge, die sind tatsächlich nur, also ausschließlich eigentlich fürs Revier konzipiert. Das ist dann, gehen wir so in die Richtung von ja, Polaris Ranger oder sowas, diese ganzen Kabinenquads, ja, die sind dann tatsächlich nur fürs Revier konzipiert. Mit denen kann man auch nicht so weit dann fahren. Die sind nicht unbedingt langstreckentauglich. Da muss man da auch mit der Zulassung aufpassen. Da gibt es dann so eine LOF-Zulassung oder eine normale Quad-Zulassung. Riesengalama, ja, das ist, würde ich sagen, wir klammern das heute mal ein bisschen aus und konzentrieren uns wirklich nur auf die Jagdfahrzeuge.
Was man ja auch ab und zu mitbekommt, ist ja das Thema Ausbau von den Fahrzeugen. Also manche werden ja modifiziert, damit man die Waffe gut unterbringen kann. Und andere Utensilien auch für den Hund und den Hund selbst. Da habe ich jetzt selber wenig Erfahrung. Klar, ich habe mal ein bisschen was neben meine Hundebox gebaut, als ich die noch drin hatte. Habe selber aber nicht so die Erfahrung. Und klar, ich habe mal ab und zu was gesehen auf sozialen Medien und auf YouTube und schon cool, aber vielleicht kannst du ja dazu was sagen.
Ja, da gibt es einige bereits fertige Systeme für sehr, sehr viele Autos. Zum Beispiel für den, ja, Land Rover Defender. Für den gibt es sehr, sehr viel. Sowohl diese normalen Reiseausbauten, die es dafür gibt, als auch jagdliche Ausbauten mit Schubladensystemen und sonstigem. Für die G-Klasse gibt es viel. Für den Wolf gibt es viel. Für den Jimny natürlich auch. Ich persönlich würde dabei einen eigenen Ausbau bevorzugen, einfach weil man dann seinen Ausbau entsprechend so individualisieren kann und das Ganze auch noch in einem, sag ich mal, angenehmen Kostenrahmen halten kann. Kommt es natürlich immer darauf an, was möchte man mit so einem Ausbau erreichen. Ja, die meisten Leute, die so einen Ausbau haben, also bei der, sag ich mal, Jägergruppe, die diese Ausbauten meistens haben, handelt es sich um Hundeführer. Die haben dann hinten zwei, drei Hunde drin, haben dann eben den Ausbau mit den ganzen Halsungen, mit den Geschirren und so weiter, mit Hundewesten. Da macht es definitiv Sinn.
Ja, aber ich finde es auch, sorry, dass ich unterbrochen habe, ich finde es aber auch schwierig. Es gibt ja oft auch Hundeboxen, die ja schon fertig sind. Und selbst wenn die Maße irgendwie passen, du misst sie aus, dann ist manchmal auch die Form vom Kofferraum so blöd sozusagen, dass es einfach nicht richtig zugeht. Das bin auch schon, wo ich Hundeboxen gesucht habe, 100 Kilometer gefahren, weil ich gedacht habe, genau die Box suche ich. Der fährt einen Porsche Cayenne Baujahr das und das. Und die sind ja ähnlich zum Touareg aufgebaut. Und da bin ich hingefahren, hat die Box nicht reingepasst. Das hat mich so genervt, weil ich mich schon voll gefreut habe. Und das sind individuelle Lösungen natürlich schon super. Man muss halt auch gucken, dass es dann irgendwie von der Sicherheit für den Hund und allgemein für die Sicherheit dann passt. Also, wenn man sowas selber baut, ja, das sind schon gewisse Sachen, die man beachten muss. Und natürlich handwerklich sollte man nicht gerade mit zwei linken Händen ausgestattet sein.
Absolut, gerade du sprichst es an, das Thema Sicherheit spricht natürlich für so ein Schubladensystem, beziehungsweise für so ein System generell im Auto. Ich weiß noch genau, früher habe ich im Jimny alles so offen hinten transportiert. Ja. Bei jeder starken Bremsung ist mir da der der
Gewehrkolben an die Stirn.
nein, der Ölkanister für die Motorsäge oder direkt die Motorsäge gefühlt in den Nacken geflogen. Sowas sollte natürlich nicht sein. Und gerade in so einem Fall lohnt sich dann eben der Ausbau und so ein Schubladenausbau. Oder zum Beispiel beim Pickup. Da macht so ein Schubladensystem und so eine lange Schublade sehr, sehr viel Sinn, weil allein diese Ladefläche so lang ist, dass du da immer draufkrepseln musst, um da irgendwie an das Zeug zu kommen, was hinten liegt. Wenn du aber da so eine Ebene hast, die du rein und rausfahren kannst, ja, dann kannst du alles da drauf schmeißen. Das ist wie so eine also eine große Schublade auf Rollen. Da schmeißt du einfach dein Zeug drauf und machst hinten die Klappe runter vom Pickup, ziehst das Ding raus und kommst dann alles, ohne dass du da erstmal auf die Ladefläche krabbeln musst. Da macht es auf jeden Fall Sinn. Beim Jimny würde ich sagen, ich persönlich habe jetzt da noch keinen Ausbau hinten gebraucht. Da gibt es die Möglichkeit, unten eine Schublade zu machen. Das ist ganz gut, wenn man vielleicht zum Beispiel nur einen kleinen Hund hat oder so, da kann man unten oben die Hundebox drauf machen, und unten dann so ein Schubladensystem, wo man auch das ganze jagdliche Geraffel reinschiebt. Aber wie gesagt, ich glaube, die meisten Schubladensysteme und diese meisten Systeme, wo man ganz viel unterbekommen muss, die habe ich bisher bei Hundeführern gesehen, weil die eben alles ihr Zeug da reinschmeißen und auch entsprechend dieses ganze Geraffel unterbekommen müssen.
Da kommt es halt immer auf die Größe vom Hund an. Also, ich denke mal, bei einem Weimaraner müssen wir nicht drüber reden. Wenn du da eine Schublade drunter machst, dann wird es nach oben hin richtig eng.
Absolut. Und vor allem viel, viel wichtiger finde ich, dass es einfach, dass man die essentiellen Dinge, die man zum Beispiel immer dabei haben möchte auf der Jagd, dass man die auch immer griffbereit hat und gut unterbekommt.
Da
Bei
gebe ich dir
mir,
vollkommen recht.
genau.
Ne?
Das ist meine Prämisse. Und ob das dann in ein Schubladensystem passt oder ob ich so irgendwie unterbekomme im Auto, das ist von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich.
Das nervt mich auch. Also ich habe selber alles im Auto rumfahren, weil ich so ein System nicht habe. Na klar, hier drüben liegt die Taschenlampe, hier ist Messer, da ist was weiß ich noch was. Und da können natürlich auch die Kinder kommen, das rausziehen. Das ist natürlich deutlich besser, wenn du da ein System hast, das halt alles geregelt hat mit einer Schublade, durch deine Sachen drin. Ich habe zum Beispiel da im Radkasten, wo kein Ersatzrad drin ist, sondern so ein Kit, da lagere ich immer alles, was ich brauche. Zum Beispiel jetzt die Nachsucheleine und das Halsband oder auch Napf von Amadeus. So Zeug, das tue ich immer da unten reinlegen. Ist nicht schön, aber für mich die beste Lösung.
Und ist untergebracht. Du
Ja,
weißt, wo es ist
genau.
untergebracht, ist trocken. Passt doch. Was gibt's denn jetzt, was du auf jeden Fall dabei haben musst im Auto?
Puh, boah, das ist eine schwierige Frage. Gibt natürlich immer viel. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie bei einer Nachsuche bin oder selbst was geschossen habe, dann denke ich immer, verdammt, jetzt hast du genau das vergessen, was du brauchst. Also ich würde jetzt mal drei Dinge aufzählen, die wirklich essentiell sind für mich. Das ist zum einen das Messer. Das merke ich auch in Situationen, wo ich einfach nicht auf der Jagd bin. Wie oft passiert sowas, was sich inzwischen bei mir wirklich eingebürgert hat, ist, wenn die Möglichkeit da ist und ich den Platz habe, habe ich immer meine kleine Kettensäge dabei. Das hört sich jetzt zwar absurd an, aber wie oft hatte ich die Situation, dass ich gesagt habe, jetzt würde ich da mal gerne die Kamera hinmachen. Oh nein, jetzt ist da ein Asch, der hängt jetzt rein. Ich will mein Auto nicht verkratzen. Ich habe sie oft dabei. Oft benutze ich sie nicht. Und natürlich, wenn die Kinder jetzt mitfahren und wir irgendwie einen Familienausflug machen, tue ich sie raus. Aber das ist tatsächlich, das hat sich etabliert. Also ich hatte schon oft, dass Bäume mir vor den Weg gefallen sind und früher bin ich mit so einer Klappsäge da gestanden, habe es abgesägt, bis er irgendwann kaputt gegangen ist. Das war jetzt nicht so cool. Und ich habe ja noch einen Gegenstand frei und das ist die Taschenlampe. Wie oft braucht man denn diese Taschenlampe? Ich bin oft genug an den Anschluss gegangen mit einem Handy und habe das Licht angemacht. Und das ist einfach blöd.
Da gebe ich dir absolut recht. Das ist natürlich, das sind so die essentiellen Dinge, die sollte man eigentlich immer dabei haben.
Natürlich, ich habe auch einen Jagdrucksack.
Außer die Motorsäge, das muss nicht unbedingt sein.
Ja, das ist schon ein bisschen
Aber
speziell, aber ich habe es ja tatsächlich wirklich regelmäßig dabei, weil ich habe den Platz ja schon. Die meiste Zeit fahre ich allein mit dem Auto und nutze es als Revierauto, vor allem da ich halt ein Homeoffice-Mensch bin. Ich muss nicht morgens ins Büro fahren und das Auto muss immer sauber sein. Ist es auch nicht. Ich pflege mein Auto nicht gut genug, das regt alle in der Familie auf, aber so ist es halt. Und bei mir liegen immer Utensilien mit drin. Ja, alles Mögliche, aber ich habe auch einen Jagdrucksack. Gebe ich auch zu, nehme ich manchmal nicht mit, nehme ich manchmal mit, weil ich oft auch diese Sachen wie das Messer einfach bei mir in der Türe liegen habe.
ja, und da ist es ja auch so, dass tatsächlich manchmal das Auto auch in gewisser Weise den Jagdrucksack eben ersetzt.
Ja,
Ja?
genau.
Also so wie man früher vielleicht mal ins Revier gelaufen ist oder so, so fährt man heutzutage mit dem Auto ins Revier und hat dann sein ganzes Galama eben im Auto rumliegen. Das heißt,
Ja.
auch bei mir ist es so, dass das Auto tatsächlich den Jagdrucksack in vieler Hinsicht ersetzt. Und auch ich muss zugeben, Ich hatte jetzt natürlich im Jimny nicht mehr wegen dem Platzproblem, aber sonst auch immer eine Motorsäge dabei, weil du die einfach wirklich oft brauchst. Oder wenn du generell mal so im Revier unterwegs bist und dir fällt irgendwas auf oder du läufst irgendwie an der Kürrung und ich meine, da tut sich ja so viel, da gibt es so viele Bäumchen, die da einfach rumstehen und die vielleicht stören im Sichtfeld sind, ja.
Ja, vor allem jetzt
Die
mit den
kriegst du dann einfach,
Müllkameras.
genau, die kriegst du dann einfach schnell weg. Es gibt ja heutzutage ganz gute Möglichkeiten mit so Elektromotorsägen, die sind auch nicht mehr laut.
Genau so einen habe ich. Das wollte ich noch ergänzen. Als ich renne ich die ganze Zeit rum und die Leute denken, ich mache Massaker, sondern das ist wirklich eine kleine, kompakte, elektrische Kettensäge.
Ja, sowas macht auf jeden Fall Sinn. Bei mir ist es so, ich habe auf jeden Fall immer Wasser dabei. Ich habe so einen kleinen tragbaren Hochdruckreiniger gekauft von Kärcher. Und das Ding möchte ich nicht mehr missen.
Sag mir aber jetzt bitte nicht, dass du unterwegs dein Auto putzen musst.
Nein, das kommt nicht vor, aber es gibt so viele Einsatzmöglichkeiten für dieses Ding. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo im Wald bin und eben mein Stück im Wald aufbreche, dann kann ich mit dem kleinen Kärcher das Stück unheimlich sauber ausspritzen. Dann natürlich, wenn ich mit dem Hund laufen war und der Hund absolut dreckig und besudelt ist, kann ich ihn mit Pfoten sauber machen. Ich kann selbst, wenn ich irgendwo im Matsch unterwegs war, meine Gummistiefel entsprechend reinigen und die einigermaßen sauber ins Auto stellen. Ich kann, wenn ich irgendwo Schweiß am oder im Auto habe, das ausspritzen. Es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten für dieses Ding. Und ich muss echt sagen, wenn ich es nicht dabei habe, dann fehlt es mir auch. Ja, das ist eines von den Gegenständen, die ich eigentlich immer im Auto dabei habe. Dann habe ich natürlich auch Messer und so weiter. Das gehört bei mir zum Grundstock. Und was ich dann noch dabei habe, sind Schneeketten. Und zwar das ganze Jahr über. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass man durchaus mal entweder im Sommer irgendwo auf dem Acker stecken bleiben kann oder im Winter, wenn man ein relativ hochliegendes Revier hat, auch mal im Schnee stecken bleiben kann. Das war zumindest bei mir dieses Jahr der Fall. Da war ich im Schwarzwald unterwegs. Da lagen einige Zentimeter Schnee und der Jimny hatte echt seine Schwierigkeiten, da ordentlich durchzukommen. Und sowohl da als auch im Matsch, als auch sonst, bringen Schneeketten, die sind tatsächlich ein Gamechanger. Also die bringen richtig was. Damit kommt man aus ganz, ganz vielen Situationen raus. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Habt immer ein Pärchen Schneeketten dabei. Am besten so grobstollige Schneeketten. Es gibt ja verschiedene Arten von Schneeketten. Aber da nehmt ihr am besten die dickste Kette. Und ich verspreche euch, wenn ihr euch ja irgendwo festgefahren habt oder irgendwo im Schlamm steckt und sonst was, Schneeketten drauf und ihr habt ganz, ganz gute Chancen, da wieder rauszukommen, weil sich eben die Profile nicht zusetzen können. Das passiert ja, wenn du im Schlamm steckst. Das größte Problem ist ja, dass sich deine Profile irgendwann mal zusetzen mit Schlamm, mit Erde, mit Matsch, mit allem drum und dran.
Da wird's glatt.
Dann wird es glatt, genau, und dann sind da Schneeketten ein absoluter Gamechanger. Und was habe ich sonst noch dabei? Natürlich habe ich immer Licht dabei. Und ich hatte ganz, ganz lange Zeit auch, das muss ich sagen, das habe ich jetzt gerade nicht mehr dabei, weil es kaputt gegangen ist. Aber sonst hatte ich immer auch eine Seilwinde dabei. So eine Elektroseilwinde mit relativ langem Seil vorne dran. Das bringt sowohl was, wenn du dich mal doch irgendwo vielleicht mal festgefahren hast oder irgendwo nicht rauskommst. Aber ich muss sagen, es hat mir schon in ganz, ganz vielen Fällen die Revierarbeit super erleichtert, sowohl das Bergen als auch die Revierarbeit. Auch hier ein absoluter Gamechanger.
Der Marco hat eine Seilwinde mit 200 Meter. Der trägt nichts zum Auto, sondern der schnappt das Seil und bringt es bis zur Sau und lässt es.
Das leider nicht, das leider nicht,
Oh, das wäre so gut, das wäre so gut.
aber sie war doch relativ lang. Also ich habe da ein relativ dünnes, ja, Drahtseil drauf gemacht. Das hat dann am Ende natürlich nicht mehr dafür gesorgt, dass ich das Auto unbedingt rausziehen konnte irgendwo. Wobei die trotzdem noch relativ viel Belastung haben, aber ich konnte auf jeden Fall die Sauen, selbst wenn die relativ stark waren, vom Acker ziehen, auch entsprechend schonend. Ich konnte, wenn ich irgendwo Zeug hatte, wenn ich irgendwo aus dem Wald einen alten Hochsitz rausgezogen habe, dann habe ich den mit dieser Seilwinde teilweise rausgezogen. Ja? Und das macht schon viel aus, vor allem bei mir im Schwarzwald. Da war es so, da hatte ich einige Sauen erlegt und da ist natürlich super, super bergiges Gelände. Da hat es ständig irgendwo irgendwelche riesen Steine liegen rum, so Hinkelsteine. Ja. Und da ist es ganz, ganz schwer, die Sauen dann zu bergen. Vor allem, wenn es unten nur ein Bächle gibt und keinen Weg mehr. Also du kannst nur nach oben bergen. Und da ist so eine Seilwinde natürlich auch ein absoluter Game Changer. Das bringt richtig was.
Ich glaube, viele Leute stellen sich das sehr idyllisch vor, im Schwarzwald zu jagen. Aber wir hatten hier 2000, nee, es war 1999, den Lothar, den Sturm. Der hat es ganz schön schwierig gemacht, weil es gibt halt noch, ja, sag ich mal, verwilderte Waldstücke. Da ist wirklich, wirklich schwierig, was zu bergen. Nachsuchen sie noch schlimmer, hatte ich selber schon 6 Kilometer auf eine Sau. Das war kein Spaß.
Ja,
Und wie.
das muss man dazu echt sagen. Also der Schwarzwald, das ist zwar Jagdromantik pur, aber gerade an den Schwarzwaldhängen da Stücke zu bergen, sowohl Sauen als auch Rotwild, dann noch unter vielleicht erschwerten Bedingungen, wenn wirklich mal einiges an Schnee liegt oder im Sommer, wenn es viel geregnet hat, dann kann es doch auch sich über Stunden hinziehen, so eine Bergung. Und da ist wirklich eine Seilwinde, ja, absolut essentiell. Ja.
Wo wird die denn befestigt?
Also die kannst du entweder an der Anhängekupplung befestigen. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dass du sie sozusagen mit dem Auto verbindest, also den Strom vom Auto bekommst. Und die kannst du dann über einen Gurt am Baum befestigen. Das geht auch je nachdem. Also wie gesagt, ich hatte sie meistens dann über so einen Gurt am Baum befestigt. Dann ist die einfach, ja, ist die super flexibel. Du kannst es genauso ausrichten, dass es am Ende passt. Und einen Strom zieht sie sich dann eben vom Auto. Da ist vielleicht auch wichtig, dass man das Auto laufen lässt, dass man das Auto da in dem Moment nicht ausmacht, weil die zieht doch einiges an Strom und es kann sein, dass man sich die Batterie leer zieht und es gibt nichts Schlimmeres, als sich mitten im Schwarzwald ohne Empfang und mitten in der Pampa die Batterie leer zu ziehen.
Habe ich alles schon mitgemacht.
Alles schon erlebt,
Ja,
ja.
das ist mir nämlich auch schon vor einem halben Jahr passiert.
Alles schon erlebt. Nee, wie gesagt, die drei Sachen, das sind so meine Must-Haves im Auto.
Also das mit den Schneeketten ist tatsächlich ein guter Tipp. Also ich kannte das so mit den Fußmatten. Das hat mir tatsächlich auch schon geholfen, als ich in Frankreich mal in den Dünen verstiegen mit meiner C-Klasse. Ja, da bin ich dann zum Glück wieder rausgekommen. Das war damals zum WM, was war das, Halbfinale gegen Brasilien? Ich kann mich noch, deswegen kann ich mich noch ganz genau erinnern, wann das war. Ja, aber es gibt natürlich auch genug Situationen, wo man diese Ketten braucht. Also viele Leute haben es sicherlich schon erlebt, dass man mit dem Auto stecken bleibt. Wenn man dann Glück hat, dann hat man natürlich im Revier irgendwelche Bauern, die man kontaktieren kann, mit denen man gut ist. Ja, und wenn man Pech hat, dann hat man vielleicht wenigstens einen Klappspaten im Auto. Das war bei mir mal so.
Hattest du denn schon mal so Extremsituationen, wo du irgendwo im Auto mal ordentlich stecken geblieben bist, oder?
Ja, also mit der C-Klasse, wie gesagt, einmal in Frankreich, aber das war auch das einzige Mal, dass ich mit der C-Klasse Probleme hatte, weil ich ultra vorsichtig war, weil ich ganz genau wusste, da war immer so der Mythos, oh, du hast kein Allrad, du kannst nichts machen, du kannst nicht reinfahren. Daran habe ich mich gehalten, es war okay. Mit der C-Klasse hatte ich deutlich weniger Probleme dann bei solchen Situationen. Dann kam der Touareg, viel Bodenfreiheit, Allrad, und dann denkst du einfach, du bist der King, du kannst durch den Wald fahren und alles machen, was du willst. Ging natürlich nicht so. Also ich hatte zum Beispiel eine Situation, wir wollten mal einen Weg zwischen zwei Feldern durchfahren und da hat es auch ein bisschen geregnet, es war alles relativ feucht und der Weg war mit leichter Neigung. Ja, Ende vom Lied, wir sind hängen geblieben. Das Auto hat sich wirklich richtig übel eingegraben. Vielleicht teile ich mal ein Bild auf dem Instagram-Kanal und ja, also ich hatte dann Glück, ich hatte einen Kumpel dabei, der war relativ kräftig. Der hat uns dann freigebuddelt mit dem Klappspaten. Den hatte ich dann zum Glück dabei. Das ist auch ein Utensil, das wirklich unterschätzt ist. Auch beim Körung erlegen für Sauen. Ja, schlussendlich haben wir es dann doch geschafft. Im Nachhinein habe ich mich im Revier relativ gut mit den Bauern verstanden. Die habe ich dann auch mal kennengelernt. Und ja, ich hatte auch so Situation, da bin ich dann direkt vom Bauernhof eingegraben um 10:30, 11 nachts und habe sie dann rausgeklingelt. Und die waren mir auch nicht böse und haben mich kurz rausgezogen. Ist auf jeden Fall besser, wie weiter geradeaus zu fahren und sich einzugraben.
Sowas passiert aber leider auch, das muss man ehrlicherweise sagen. Das liegt ja nicht immer nur daran, dass man sich irgendwie überschätzt oder dass man das Auto überschätzt, sondern auf der Jagd gibt es nun mal einfach viele Situationen, da muss man relativ nah ans Wild ranfahren, an das erlegte Stück. Für die Revierarbeit muss man in den Wald fahren und überall da gibt es Tücken, in denen Autos eben einfach stecken bleiben können. Also das vielleicht als Anmerkung, man muss es nicht ausreizen, selbst wenn man jetzt so ein geländegängiges Auto hat, dann sollte man trotzdem nicht überall versuchen draufzufahren und den Bauern die Wiesen kaputt fahren oder die Äcker. Aber es ist nun mal einfach in der Realität so, dass man manchmal entsprechende Wege fahren muss und dass das eben nun mal auch beinhaltet, dass man dann stecken bleibt. Aber wie gesagt, hier der Game Changer, würde ich sagen, sind Schneeketten. Und die sind relativ einfach zu installieren. Und dann spart man sich das auch, dass man die Bauern nachts raus klingeln muss. Das ist mir nämlich auch schon oft genug passiert. Das Gute ist, mein damaliger Pächter war Landwirt. Der hatte immer einen Trecker vorrätig für den Marco, der sich da irgendwo eingräbt. Ja.
Ja, wir haben zum Glück bei uns im Revier einen Trecker. Den hat sich der Pächter gekauft. Der steht bei uns und das ist eine
Euch
super Sache.
geht's gut, ja?
Ah ja,
Euch
klar.
geht's gut. Das
Ja.
ist natürlich, wenn wir schon bei Jagdfahrzeugen sind, das Nonplusultra fürs Revier, dass man sich da vielleicht auch so einen kleinen Traktor hinstellt, weil damit kommt man tatsächlich überall auch relativ bodenschonend durch. Ja, muss man auch sagen. Sitze stellen ist dadurch viel, viel besser. Ja, wir hatten zum Beispiel damals in dem anderen Revier so ein Manitou, so ein Hebelader oder wie man es nennt. Ja, auch mit großen Reifen drauf und das Ding war natürlich auch traumhaft. Damit einfach Sitze stellen, die zimmert man auf dem Hof zusammen, dann kann man die mit dem Manitou rausbringen, fährt damit eben an Wald ran und stellt dann den Sitz oder auch mit dem Hebelader, mit dem Frontlader, mit dem Traktor. Das nimmt einem schon sehr, sehr viel Arbeit ab. Auch sowas, finde ich, gehört jetzt zum Thema eben Revierfahrzeuge, ist vielleicht nochmal ein bisschen spezieller, wie eben auch die vorher angesprochenen Quad Polaris Ranger und sowas.
Klar, wenn man eine halbe Stunde ins Revier hat, dann ist es ein bisschen unangebracht, mit dem Traktor rüber zu fahren.
Genau, aber sowas, das ist natürlich
Ja.
absolut klasse, wenn man
Ja,
sowas auf sowas
das stimmt.
zurückgreifen kann, beziehungsweise sowas im Revier hat.
Was ich jetzt eigentlich hinaus wollte, war, Allrad ist nicht das Heilmittel für alles. Also natürlich, das liest sich immer cool und es hat auch Vorteile, natürlich. Aber man sollte schon die Witterung und das Gelände ein bisschen beobachten, selbst mit dem Traktor beim Stellen von Sitze. Guckt, dass ihr nicht auf nassen Wegen fahrt oder wenn es jetzt extreme Regenperioden hatte, wie wir es jetzt auch in den letzten Wochen hatten. Da ist alles feucht. Da bringt ihr kein Auto was mit Allrad. Also das macht keinen
Man
Unterschied.
muss auch ehrlicherweise sagen, es gibt ja auch verschiedene Arten von Allrad. Ja. Langläufig ist es halt der Allrad, da werden alle Räder angetrieben, aber dann gibt es ja noch einige Fahrzeuge, da kann man dann eine Achse sperren und so weiter. Und sowas macht dann eben schon Sinn. Ja, damit kommst du doch nochmal ein Stückchen weiter. Und das, was du heutzutage also ich bin jetzt kein Techniker, aber das, was du heutzutage an Allrad drin hast, ja, das ist nicht unbedingt der Allrad, den jetzt so ein Geländewagen hat. Und viel wichtiger als Allradantrieb ist meiner Meinung nach auch einfach die richtige Bereifung. Da gibt es ja viele so AT-Reifen, also All-Terrain-Reifen, dann gibt es MT, Matt-Terror und so weiter. Die können schon Sinn machen und es macht auch schon einiges aus. Ich hatte zum Beispiel an meinem Jimny davor normale Winter- bzw. Ganzjahresreifen dran, so MS-Reifen, Matt-Schnee. Das war schon ordentlich, damit bin ich schon einigermaßen gut durchgekommen überall. Ich bin dann aber auf diese All-Terrain-Reifen, also auf diese etwas abgespeckteren Stollenreifen gegangen. Und das macht wirklich einiges aus. Also das merkt man richtig.
Aber auch auf der Straße.
Ja, gar nicht so. Ich muss ehrlich gesagt sagen, gar nicht so. Also ich habe in dem Zuge noch ein anderes Fahrwerk reingemacht. Vielleicht liegt es auch dann daran, dass ich sage, ich habe da jetzt nicht so einen Unterschied gespürt. Die sind ja auch alle für die Straße zugelassen. Richtig merken tut man es eben bei den reinen Stollenreifen dann. Das hört man auch. Und vor allem auf der Autobahn sind die, finde ich persönlich, super nervig. Auf dem Samurai damals waren Stollenreifen drauf und das war eine Sünde. Ja, absolut. Aber so gerade diese AT-Reifen, wenn ihr da die Möglichkeit habt, ich persönlich finde, das ist die beste Mischung aus Alltagstauglichkeit und Revier. Und die lassen sich gut fahren. Und vor allem werden die euch vor dem einen oder anderen Mal stecken bleiben, auf jeden Fall bewahren.
Ja, das stimmt. Deswegen habe ich mich auf solche Reifen entschieden, weil selbst im Sommer gibt es halt immer die Möglichkeit, wenn du irgendwo im Wald bist, wo es dauerhaft matschig sein kann, dass du doch dann zu Problemen kommst mit deinen Sommerreifen. Deswegen bin ich auch von klassisch Sommer und Winter umgestiegen auf Allrad. Entschuldigung, auf Allwetter.
Und was ich vielleicht auch sagen muss, gerade zu Allrad, Allrad ja oder nein? Der Jimny zum Beispiel hat ja einen zuschaltbaren Allrad und ich persönlich finde das eine super Lebensversicherung. Es ist nämlich so, wenn du mit diesem Auto, da kommst du schon relativ weit mit normalem Zweiradantrieb. Und ich persönlich halte es so, ich fahre eben, wenn es so weit geht, mit dem Zweiradantrieb. Ist ja auch nicht gut, wenn du den zuschaltbaren Allrad anhast, weil dann kann es sein, dass auf der Achse irgendwelche Kräfte entstehen, gerade beim Kurvenfahren und so weiter, anderes Thema. Aber ich fahre eben mit meinem Zweiradantrieb, im Hinterradantrieb dann so weit, wie es geht. Und ich weiß ganz genau, ich komme mit dem Allrad dann wieder raus. Wenn ich dann irgendwo stecken bleibe, da bin ich schon relativ weit gekommen, dann ist meine Versicherung, dass ich auf jeden Fall weiß, ich komme mit dem Allrad raus. Deswegen bin ich auch sehr, sehr großer Fan vom zuschaltbaren Allrad, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Ja, das ist eine super Sache. Und dann hast du eben noch so Spielereien wie eine Untersetzung, auch beim Jimny, da ist die Kraftübertragung dann anders auf die Reifen. Und auch damit kommst du noch super weit dann, ja. Aber wie gesagt, ausreizen muss man das alles nicht. Man kommt auch so im Revier, glaube ich, im deutschen Durchschnittsrevier kommst du auch ohne Allrad relativ weit.
Ja, da wollte ich auch nochmal drauf zurückkommen, auf den Schnee. Also da hilft dir der Allrad auch nicht. Also da hatte ich selber schon Situationen im Schwarzwald, da bist du dann wirklich die Straße entlang gefahren, beziehungsweise den Weg durch den Wald und hast den Schnee vor dir hergeschoben. So hoch liegt da teilweise dann der Schnee und dann hast du mit der Motorhaube den Schnee vor dir hergeschoben und dann hast du ein ganz anderes Problem. Deine Reifen, du bist ja in Bewegung, das ist, du fährst und fährst und fährst, aber wenn du drehen musst oder irgendwie abbiegen, dann wird es halt richtig, richtig gefährlich teilweise auch. Also das war mit die extremste Situation, wo ich hatte, wo ich tatsächlich dann an einen Punkt kommen musste, wo ich irgendwie drehen kann. Und das war gerade die Situation mit dem Schnee, der wirklich nicht ganz bis zur Motorhaube, aber vorne schon bis zum VW-Zeichen auf der Höhe war, vor mir hergeschoben. Und dann, okay, das bringt jetzt einfach keinen Erfolg. Ich wollte da einen Jagdkameraden absetzen bei einem Hochsitz. Und dann mussten wir irgendwie drehen. Und neben uns war halt dann der Abhang. Also ja, da ging schon schön die Düse.
Ja, ich muss sagen, genau die gleiche Situation ist mir diesen Winter erst passiert in meinem kleinen Pirschbezirk im Schwarzwald. Und zwar gab es da ja unerwartet relativ Hochschnee. Ich hatte da, glaube ich, auch auf Instagram sogar ein paar Videos davon gepostet. War super schön, richtiges Winter Wonderland. Aber ich wollte da zu einem Sitz fahren und da beginnt halt der Schnee erst so ab 600, 700 Meter, aber dann richtig. Und dann bin ich mit dem Jimny losgefahren. Und es geht wegen der hohen Bodenfreiheit geht es ganz gut, also da schiebst du keinen Schnee vor dir her. Aber dadurch, dass das Auto eben ja relativ schmal ist, fängt man mit dem Auto relativ schnell an zu rutschen. Und da gibt es eine Passage, die ist relativ lang. Das sind so, da geht es vielleicht 2 Kilometer einen Berg hoch und links geht's hoch, rechts geht's runter und zwar richtig. Und da weiß man ganz genau, wenn du da jetzt stehen bleibst, wenn du einmal im Schnee drin bist und stehen bleibst, dann kommst du da nicht mehr weg. Du kommst auch nicht mehr vor, nicht mehr zurück, sondern rutschst du auf der Stelle und im besten Fall rutschst du links in den Graben rein, im schlechtesten Fall rutschst du halt Richtung Abhang. Und ich hatte die Situation, dass ich da eben in den Schnee gefahren bin, es ist immer mehr geworden und irgendwann habe ich dann mal gedacht, okay, scheiße, jetzt darf ich auf keinen Fall mehr stehen bleiben. Und dann bin ich noch weitergefahren und dann war es so, dass das Auto irgendwann, war der Schnee oben so verdichtet dann, dass das Auto nicht mehr sozusagen sich durch den, ja, wie soll ich sagen, nicht mehr, also in den Profilen war dann so viel Schnee drin und so viel Eis schon, dass das Auto einfach keinen Grip mehr hatte und ich bin nur noch auf diesem Schnee rumgeschlittert. Und da muss ich auch sagen, da waren dann tatsächlich meine Schneeketten eben der Lebensretter, weil ohne die wäre ich dann nicht mehr rausgekommen. Also ich habe das Auto dann extra in den Graben links reingesetzt, weil das Auto auch, wenn ich gestanden bin, tatsächlich gerutscht ist. Und dann habe ich die Schneeketten aufgezogen und dann ging es auch hier nochmal ein großes Lob an die Schneeketten. Die solltet ihr euch auf jeden Fall kaufen. Die bringen euch was.
Ja, ich finde, gerade Schnee ist eines der schönsten Dinge, die wir haben. Aber auch, wenn man solche Erfahrungen macht, eines der furchteinflößendsten. Das war, also ich schweife jetzt nochmal ein bisschen ab. Ich war jetzt schon mehrmals in Island zum kleinen Trip. Und das allererste Mal, wo ich dort war, haben wir natürlich sehr viele Fehler gemacht. Das Wetter ist extrem. Und wir wollten den Osten hoch und haben gesagt, wir machen jetzt diese Rundtour. Und dann sind wir eine Straße hoch, wo dann auf einer Karte, da gibt es eine Online-Karte, da siehst du jeden Tag oder auch öfters eine Aktualisierung, wie gerade die Verhältnisse sind. Und wenn die schreiben grün, dann geht es. Und wenn die schreiben gelb, dann fährt da keiner durch. Wirklich, das war krass. Und wir sind natürlich dann diese gelbe Straße, haben gedacht, na, wird schon passen. Sind dann hochgefahren, die Straße war ungefähr so breit. Ja, da hätten, na, ich wüsste nicht, ob da zwei Autos tatsächlich zusammen aneinander vorbeifahren könnten. Und wir sind wirklich in einen heftigen Blizzard reingekommen. Also es war kein Schneesturm, sondern es war ein Blizzard. Wir wollten dann rumdrehen, weil wir gemerkt haben, das wird zu krass. Mein Kumpel hat dann gedreht, standen auf der Straße breit und der Wind hat angefangen, uns die Straße runterzuschieben. Also das sind, dass du mal ein Gespür dafür hast, wie krass das war. Und dann haben wir es irgendwie geschafft, da rauszukommen, wieder umzudrehen. Nach 10 Kilometern oder so war dieser Blizzard vorbei. Wir sind natürlich voll in die Berge reingefahren. Das war übel. Und ja, solche Erfahrungen, die schulen dich einfach, dass du doch ein gewisses Gespür bekommst. Manchmal passiert es trotzdem, aber ich stecke lieber fest mit meinem Auto im Dreck bei mir zu Hause in Deutschland, als dass ich irgendwo, wo ich mich vor allem nicht auskenne, was ich machen kann. Das ist schwierig. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Schwarzwald war, ob du das Revier so gut kanntest, dass du sagen kannst, hey, ich fahre jetzt einfach hier noch 2 Kilometer weiter und dann komme ich an einen Platz, wo ich hundertprozentig drehen kann, wie ich weiterkomme. Aber manchmal ist es halt einfach so, du bist bei irgendjemand anderes. Da im Schwarzwald war ich relativ frisch da zum Jagen. Ich wusste nicht genau, wo ich den nächsten Punkt habe, wo ich mich irgendwie retten kann. Das ist dann schon, da geht schon die Pumpe.
Also ich wusste schon, wo da die nächste Wendemöglichkeit ist. Aber wenn die nächste Wendemöglichkeit 1 Kilometer noch entfernt ist, dann bringt dir das leider auch nichts, dann machst du das Ganze nur noch schlimmer, weil sonst hat man die Hoffnung, dass gleich irgendwas kommt, wo du vielleicht wenden kannst, aber wenn du weißt, da kommt jetzt definitiv erstmal nichts, wo ich wenden kann, das macht die ganze Situation nicht besser. Aber ich muss auch sagen, das ist eine verrückte Geschichte von dir aus Island, ja? Und es zeigt auch, dass wir hier in Deutschland natürlich den gewissen Luxus haben, dass wir nicht so krass auf unsere Umwelt beim Autokauf und bei der Auswahl des richtigen Revierfahrzeugs achten müssen, sondern vieles von dem, was wir eben an Autos stellen, tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, reiner Luxus sind. Ja, also es ist Luxus, dass wir sagen, wir brauchen viel Platz. Es ist Luxus, dass wir sagen, es muss alltagstauglich sein. Und die ganzen Ansprüche, die wir haben, das sind einfach, sage ich mal, reine Luxusansprüche. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr wenig Reviere hier in Deutschland, die eben so krass auch technische Ansprüche an ihr Auto haben müssen. Aber das macht eben dieses Auto, ja, welches Auto ist richtig fürs Revier, welches Auto ist richtig für die Jagd, eben so interessant, weil es so viele Möglichkeiten und so viele Auswahlmöglichkeiten gibt. Und ich würde sagen, lass uns doch noch mal ein bisschen auf die Modelle eingehen, auf die verschiedenen Modelle, auf Geländewagen, Vorteil, Nachteil, auf SUV, Vorteil, Nachteil und so weiter noch mal eingehen, Pickup, Vorteil, Nachteil, oder?
Gerne.
Gut, dann würde ich mal sagen, lass uns mal mit dem Pickup anfangen. Wie gesagt, aus meiner Amarok-Erfahrung würde ich persönlich sagen, der größte Vorteil von einem Pickup ist, dass du einerseits so viel Fläche hast, dass du immer alles dabei haben kannst. Andererseits ist natürlich dieser große Platz, den du hast, dieser viele Platz, ist auch mit der Größe Nachteil. Du bewegst einfach dauerhaft ein Riesenschiff durchs Revier. Und der zweite Vorteil von einem Pickup ist meiner Ansicht nach, dass du eben so eine ganz klare Trennung aus dreckig und sauber hast. Das war zumindest für mich damals ganz klar ein super Vorteil, weil ich einfach sagen konnte, hey, ich schmeiß alles, was dreckig ist, hinten auf die Ladefläche. Da transportiere ich mein Wild. Das kommt in eine Wildwanne rein. Das muss dann auch nicht auf einem Wildträger transportiert werden, wo es vielleicht auch noch irgendwelche Schmutz abbekommt, irgendwelche Verunreinigungen von der Straße, wo irgendwelche Abgase drankommen, sondern das Stückle Wild kann ich ganz normal hinten eben in einer Wildwanne transportieren, mache hinten die Ladefläche zu. Und ich persönlich kann mir vielleicht andere Schuhe anziehen, also so Birkenstock-Öko-Schlappen habe ich da immer hinten drauf gehabt, die ich auch jetzt anhabe. Die habe ich dann einfach zum Fahren angezogen, meine ganze Drecksklamotten, die vielleicht auch verschmutzt waren vom Aufbrechen und sonstiges, habe ich hinten drauf und hatte dann vorne einfach in der Kabine immer eine saubere Umgebung. Und ja, das war auch ein Riesenvorteil.
Ja, hört sich gut an. Jetzt stelle ich nur die Frage für die Extremsituation. Du als Ansteller bei der Drückjagd, du hast einen Jäger dabei, der geht dann vom Sitz runter, ihn haut hin, ist komplett dreckig. Du hast zwei Möglichkeiten. Du setzt ihn hinten auf die Ladefläche oder du hast vorne einen nackten Jäger dabei. Was machst du?
Ich habe eine dritte Möglichkeit. Ich vergesse ihn einfach und hole ihn gar nicht erst ab. Nein, was würde ich machen? es kommt ganz auf den Jäger oder die Jägerin an. Ja, manche werden mir nackt ganz recht. Aber dann würde ich halt in den sauren Apfel beißen und sagen, gut, da muss ich das Auto halt ausprobieren.
Du darfst hier nicht reinsitzen mit diesen dreckigen Klamotten.
Genau, du musst dich jetzt ausziehen. Nein, es ist so, dass es natürlich immer wieder dreckig wird. Ja, aber klar. Man kann es in einem gewissen Grad sauber halten. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ja, das ist anders wie wenn ich jetzt zum Beispiel im Jimny, da ist wirklich dauerhaft gefühlt dreckig. Das ist super schwierig, dieses Auto einfach sauber zu halten, weil wenn du da einmal ja das Fenster aufmachst irgendwie und es ist zu warm drin, dann wedelst dir den Staub und den ganzen Dreck eben aufs Armaturenbrett. Das passiert halt so nicht, wenn du...
Kennt ja jeder im Sommer.
Genau, wenn du das ganze Zeug hinten auf der Ladefläche hast. Ja. Wie gesagt, großer Nachteil von diesen Autos, von den Pickups, ist, dass sie relativ sperrig sind. Die haben einen relativ hohen Wendekreis. Die sind sehr, sehr lang. Das heißt, wenn du auch ein bisschen hügeligeres Terrain hast, dadurch, dass der Abstand zwischen den Rädern so groß ist, hast du einen relativ kleinen Rampenwinkel. Ja, also der Rampenwinkel, jeder, der es nicht weiß, kann es ja mal kurz googeln, wie sowas aussieht, so ein Rampenwinkel. Der zeigt dir an, wie welche Rampe du sozusagen fahren kannst. Ja. Und der ist dadurch, dass die Reifen doch so relativ weit auseinander sind, relativ gering.
Stelle ich mir auch im Alltag schwierig vor. Also, na, ich schätze mal, die wenigsten werden mit dem Pickup fahren und werden den auch im Alltag haben. Aber ab und zu sieht man schon welche. Ja, da gibt es natürlich Modifizierungen, dass man zum Beispiel hinten auch die Ladefläche zumachen kann. Dann, ich stelle es mal so vor, wenn ich einkaufen gehe, ich muss jetzt mal ein bisschen was kaufen. Getränkekisch natürlich top. Aber will ich jetzt meinen ganzen Einkauf, was weiß ich, Gemüse und sonstiges alles hinten drauflegen?
Gut, da es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Der Einkauf, den kriegst du vorne ganz gut unter. Aber ich persönlich würde auf jeden Fall hinten eine Abdeckung drauf machen. Es gibt ja offene Ladeflächen, die halte ich für wenig
Ja,
praxistauglich.
genau das meine
Einfach
ich auch,
deswegen,
ja.
weil du da nichts dauerhaft drauf lagern kannst.
Ja.
Ja. Also ich hatte so eine, ja, so eine Haube hinten drauf. Da gibt es ja von Alu-Cap und so weiter, gibt es da verschiedene
Die
Lösungen.
sind bestimmt sehr billig, oder?
Die sind sehr, sehr günstig, genau. 3,80 € ungefähr.
Das nehme ich dir jetzt nicht
Aber
ganz ab.
genau, aber ja, ich hatte da so eine Haube drauf, die hatte man hoch und runter klappen können und dann war das Ding vor Regen geschützt und da war dauerhaft drauf meine Motorsäge. Da hatte ich dauerhaft dabei Sprossen für die Leitern zum Wechseln, also Holz. Dann hatte ich teilweise Stangenholz eben in der Länge dabei, falls man irgendwas auswechseln muss und so weiter. Also ich hatte da hinten Holzlager drauf. Dann, wie gesagt, Wasser hatte ich in Frischwasserkanister, eben den Kärcher hatte ich dabei. Dann hatte ich dabei eine Autobatterie, hatte ich dabei. Dann hatte ich so einen kleinen Stromgenerator dabei. Also ja, man konnte wirklich das komplette Equipment, was man hat, da hinten draufschmeißen und hat es dauerhaft dabei gehabt. Das ist schon ein Luxus.
Da
Also
fehlt nur noch das Zelt und dann kann ich eine Woche campen gehen.
genau, ja. Das hatte ich tatsächlich da nicht dabei, aber da wäre es dann am Ende nicht dran gescheitert.
Aber finde ich jetzt auch einen guten Einwand, das wollte ich vorher noch ergänzen. Du hast ja gesagt, das Wasser hast du mit dabei. Das vergesse ich leider oft genug für den Hund. Wir haben das Glück, dass wir bei uns im Revier Wasser haben. Ich kann ihn dann auch dorthin fahren, das ist gar kein Problem. Aber tatsächlich vergesse ich das oft genug, das Wasser für den Hund mitzunehmen, gerade im Sommer. Also hier nochmal der Appell an mich und der Appell an die anderen Hundebesitzer: Nehmt euren Hunden doch Wasser mit.
Genau. Und vor allem gebt es euren Hunden auch. Ja, bringt nichts, wenn es nur im Auto rumliegt,
Oh, ihr selber sauft.
sondern legt euren Hunden hinten in die Box am besten so ein kleines Näpfchen rein und macht es ein bisschen voll. Dann bringt es auch was. Das ist zum Beispiel auch ein Riesenvorteil, wo ich sagen würde, so ein Pickup, den kannst du halt wirklich auch richtig schön hundegerecht ausbauen, weil du hinten dann im besten Fall eine Hundebox draufstellen kannst und die dann auch entsprechend gut belüftet ist.
Aber da finde ich es wieder schwierig, weißt du, wo machst du die Box hin? Im besten Fall natürlich ganz ans Ende vom Pickup, aber jetzt bringe ich irgendein Stück Wild. Vielleicht auch Rotwild, das ist ja jetzt auch nicht so klein. Das muss ja dann theoretisch an dieser Box vorbei auf das Fahrzeug. Das, ja.
Ja, aber auch da ist so ein Schienensystem eben ein richtiger Gamechanger. Auch diese Box kannst du nämlich eben auf so ein Schienensystem bauen. Und dann kannst du diese Box einfach nach vorne schieben und dann wieder nach hinten schieben und kannst sie entsprechend bewegen dann im Pickup. Also
Ja.
das macht auf jeden Fall, würde auf jeden Fall auch Sinn
Würde
machen.
gehen, aber ich finde, das ist so ein Fahrzeug, das macht für manche Leute Sinn, gerade wenn sie anfangen zu jagen. Jungjäger, da machen sich auch viele Gedanken, das macht sich doch jeder. Brauche ich überhaupt so ein teures Fahrzeug? Mache ich es überhaupt weiter? Macht es mir Spaß? Es sind so Punkte, da ist dann halt ein Pickup, glaube ich, eher was für Fortgeschrittene, wo das auch brauchen. Also ich würde sagen, wir sind jetzt schon fortgeschrittene Jäger, aber ich sehe den Sinn jetzt für mich persönlich nicht, weil er einfach nicht praktikabel ist. Also für mich zumindest.
Aber gut, du hast gerade gesagt, ja, wo soll das Stück Rotwild hin? Jetzt frage ich dich, wo geht dein Stück Rotwild im Touareg hin? Ich weiß schon, du hattest auch mal bei uns damals drei Sauen auf der Rückbank transportiert. Die Geschichte kannst du vielleicht gleich noch
Ja,
erzählen.
ja.
Da bist du vielleicht ein bisschen schmerzbefreiter. Aber gerade wenn einem, ja, das Finanzielle auch ein bisschen wichtig ist, dann kann Pickup eben auch Sinn machen, weil die erstens doch manche relativ günstig sind. Ich habe zum Beispiel damals für meinen Amarok weniger bezahlt als für meinen Jimny.
Okay.
Ja. Gut, es waren andere Zeiten noch, ja, da waren die vielleicht noch nicht so krass bewertet, aber ich habe den für weniger gekauft als den Jimny. Und gerade dann macht es Sinn, weil so ein Auto, wenn man es so jagdlich nutzt, wie wir das jagdlich nutzen, Daniel, dann kauft diese Bude am Ende keiner mehr. Dann kauft diese Bude am
Nee.
Ende keiner mehr. Ich habe vorher in
Ja.
dein Auto reingeschaut, ich bin hier in den Hof gefahren, dein Auto war gerade offen. Da komm, ich guck da mal rein. Es ist eine richtige Ranzbude, ja.
Jetzt hör mal auf,
Und
ich
es
habe gestern mein
kommt,
Auto geputzt.
das ist ja noch schlimmer, dass es
Es
dann
war
doch
noch
noch so
schlimmer, noch
aussieht.
viel schlimmer, ja.
Und gerade deswegen sage ich, wenn du die Möglichkeit hast, schmutzig und sauber zu trennen, eben die du im Pickup hast, dann bringt es auch was für den Wertinhalt. Das ist
Auf
zum
jeden
Beispiel
Fall, das stimmt.
auch ein Grund, warum ich mit meinem Defender, ich habe noch einen 90er im sehr, sehr schönen Zustand, warum ich den nicht auf die Jagd fahre. Ja, weil ich genau weiß, dieses Auto wird auf der Jagd so missbraucht, dass du es danach kaum mehr verkaufen kannst an den nicht jagdlichen Haushalt. Ja. An Jäger kannst du es verkaufen, der weiß genau, wie die Autos im Revier nun mal leiden und wie dreckig die auch werden und sonstiges. An einen Nichtjäger bekommst du so ein Auto nicht mehr.
Nein, du verlierst auch in der Zeit, wo du das Auto fährst und merkst, es geht einfach mehr. Du kannst näher ranfahren an das Stück. Da verlierst du auch in einem gewissen Maß Hemmung. Dann wird er halt, und dann kommen mal die ersten Schreiben und denkst, ja komm, jetzt fahre ich die paar Meter auch noch, und so kommt es dann halt eins zum anderen, dass es halt immer schlimmer wird. Das ist zum Beispiel das Beispiel von vorhin, wo ich das erste Mal bei dir jagen war. Ich muss dir sagen, ich habe dir nicht geglaubt. Das waren für mich unvorstellbare Geschichten, was da an Schwarzwild sein soll. Und deswegen habe ich tatsächlich den Wildträger daheim gelassen, weil ich dachte, kann nicht sein, ich fahre da zu Marco, und dann habe ich direkt weit mein Seil auf Schwarzwild. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Naja, Ende vom Lied. Ich hatte eine faltbare Wanne dabei und habe gedacht, das wird schon reichen. Ich hatte am Schluss auf der Rückbank drei Sauen in meiner Faltwanne liegen. Die hat natürlich gerade so für eine gereicht und ja, sah schon übel aus. Also das sieht man, ich habe ein Bild gemacht, das sieht man gar nicht, dass da zwei Sauen drunter liegen, weil dann oben drüber nochmal die Dicke lag. Und mein Auto sah dementsprechend natürlich auch mit Schweiß verschmutzt aus.
Ja, aber du hast Gott sei Dank Ledersitze.
Ja, da ging es noch, das stimmt.
Sitzheizung war auch am Start, alles gut, die Sauen hatten schön warm und kuschelig.
Was ich zu deinem Defender sagen muss, das schockiert mich jetzt noch mehr, weil ich vorhin als Beispiel gesagt habe, der Defender mit der Sitzheizung, der ist aus den 90ern und hat Sitzheizung und, was war das?
Nein, der, den ich jetzt habe, der ist nicht aus den 90ern, das ist Baujahr 2012.
Ach so,
okay. Die sehen dann ja alle relativ alt aus, da muss man ja sagen, der vielleicht als kurzer Exkurs, die Defender, die gefallen mir so, weil es ein unheimlich zeitloses Auto ist. Dieses Auto, wenn du siehst, es könnte 1998 gebaut worden sein, könnte aber auch 2012 oder 2016 gebaut worden sein.
Ja, stimmt schon.
Zumindest, wenn man sich jetzt nicht genau mit diesen Autos auskennt. Von außen hat sich da relativ wenig getan. Es ist ein super zeitloses Auto und das macht es für mich eben auch interessant. Aber der ist von 2012, ist auch ein Matzko-Umbau. Also ja, da ist eigentlich das volle Hütte, schöne Recaro-Sitze und alles drin. Ja. Der hat da eben viel und die Frontscheibenheizung und Sitzheizung und sowas gab es da eben auch schon alles. Das hat, klar, sonst hat es wenig Technik. Ich meine, es hat auch noch keine Airbags, also da drin stirbst du noch wie ein Mann. Aber ist, finde ich, in vielen Dingen doch relativ vergleichbar mit modernen Autos.
Ja, das ist natürlich total witzlos. Du hast keine Airbags, aber du hast eine Frontscheibenheizung, also.
Ja, ist wichtiger. Naja. Da kriegst du wenigstens die warme Scheibe.
Ja, ich finde, so, das sind halt so diese Autos, wo für mich halt so mechanisch wirken. Das sind wie diese ganzen alten G von der Bundeswehr. Das sind halt so Autos, wo den Eindruck machen, die sind halt nur mechanisch, da kannst du noch alles selber machen. Aber das hört sich dann tatsächlich doch wieder so an, wie teilweise bei meinem Touareg. Da ist viel Elektronik drin und es kann auch viele Probleme geben.
Ja, gut, das täuscht ein bisschen. Also tatsächlich ist so das Einzige, was drin ist, diese Frontscheibenheizung, die Sitzheizung. Und es ist auch wirklich einfachste Technik. Also das ist nicht so, dass es jetzt irgendwie eine krasse Beheizung ist oder sonst was, sondern die Frontscheibenheizung ist genauso wie so eine Heckscheibenheizung auch. Da sind Drähte in der Frontscheibe und die siehst du auch und so wird die Frontscheibe beheizt. Lass uns noch mal ein bisschen weitermachen und zwar, jetzt habe ich schon zu Pickups was gesagt, jetzt wo wir beim Defender sind, würde ich vielleicht noch was zu Geländewägen sagen.
Ja, schieß los.
Und zwar, wie vorher schon angesprochen, also ich hatte bisher als reine Geländewägen den Defender einmal und dann zum Beispiel den Jeep Wrangler. Da muss man dazu sagen, der Riesenvorteil von diesen Geländewägen ist halt, die vereinen einiges an Dingen, die für mich auf der Jagd und im Alltag auch vielleicht wichtig sind. Einerseits sind die in gewisser Weise alltagstauglich. Ja? Gerade zum Beispiel, hatte ich es zwar noch nicht, aber ein guter Kumpel von mir hat auch eine G-Klasse. Das Ding ist super alltagstauglich, aber du kommst damit auch wirklich weit. Du kannst da drin viel unterbekommen. Und es fährt sich echt angenehm, also auch über weite Strecken.
Ich finde, da kommt es aber immer ein bisschen aufs Baujahr an, bei einer G.
Ja, absolut, klar, aber zum Beispiel so ab 2005 oder 2006 sowas, ja, da machst du nichts falsch und die neuen G ist sowieso nicht ein Bekannter von mir, beziehungsweise ein Jagdkumpel, der hat einen G350 Professional von 2017. Das Auto fährt sich super, klar, es ist natürlich eine Büchse in gewisser Weise, da klappert auch einiges, aber das bezahlt man ja beim G auch, ja, dieses intuitive und ursprüngliche Fahren kostet einiges an Geld, aber da kannst du auch an Um- und Ausbauten so viel dran machen, das ist gerade für sowas eine super Grundlage. Das ist der zweite Vorteil, auch von dem Wrangler zum Beispiel. Du hast eine gute Grundlage, um wirklich außen und innen unglaublich viel zu individualisieren und auszubauen. Du kannst, egal ob du irgendwelche LED-Leisten befestigst, mit denen du wirklich taghell machen kannst, gerade zum Aufbrechen im Wald, ob du jetzt ein anderes Fahrwerk einbaust, ob du das Ganze, ob du mit einer Seilwinde vorne ausstattest, andere Reifen draufziehst. Ja, da passt so viel drauf und so viel rein und so viel dran, dass gerade diese reinen Geländewegen eben, wenn jemand viel individualisieren möchte und das Auto vielleicht auch mal zum Reisen benutzen möchte, nicht nur als reines Jagdauto, als reines Revierauto, dann kommt man nicht um diese Geländewegen rum. Ja, also gerade Defender, Superreiseauto, G-Klasse, Superreiseauto, auch der Wrangler, Superreiseauto. Das macht das Auto auch interessant und ich würde sagen, damit mit diesem Auto spricht man natürlich einerseits die Leute an, die eine möglichst hohe Individualisierung für ihr Jagdfahrzeug haben möchten, als auch dieses Auto eben noch für längere Reisen verwenden wollen. Also ein Kumpel von mir hat auch einen Defender, mit dem war ich schon einige Male am Nordkap in Norwegen, da sind wir, ich weiß nicht, knapp 12.000 Kilometer so gefahren jedes Mal. Mit dem Defender ist es ein, finde ich persönlich, sehr angenehmes Reisen. Die gleiche Strecke habe ich auch schon zweimal mit dem Jimny gemacht und ich muss sagen, ja, es ist ein bisschen Kampf, es geht auch, aber es ist halt super klein, man bekommt nicht ganz so viel unter, man muss eben super platzsparend arbeiten und wenn dann noch der Hund dabei ist, dann ja, ist einfach so ein Defender oder eine G-Klasse wesentlich besser und die G-Klasse und der Defender, diese ganzen Geländewägen sind natürlich auch im Revieralltag nahezu unschlagbar.
Vor allem halt als Einzelperson ist so ein Jimny schon cool. Sobald halt eine zweite Person dazukommt, vor allem bei einer Reise und du hast nur diesen Jimny zur Verfügung, wäre mir persönlich zu eng. Dann noch mit Hund, dann ist natürlich...
Absolut, ja, du, ist es eine ganz, ganz enge Geschichte dann. Das muss man sagen, ja. Lass uns nochmal auf die Kategorie, auf die, sag ich mal, alltagstauglichste Kategorie, und zwar der SUVs eingehen. Jetzt haben wir ja schon gesagt, wie gesagt, du fährst einen Touareg. Ich hatte als SUV bisher im Revier eben so ein, ich würde sagen, Range Rover Sport, den würde ich als SUV zählen, ist kein Geländewagen. Mit diesen Autos werden, glaube ich, die meisten Jäger glücklich. Und die Kategorie ist ja auch so wahnsinnig groß, dass es da sowohl wirklich günstige Einstiegsautos gibt, da gibt es zum Beispiel den Dacia Duster, da gibt es den VW Tiguan und so weiter, die man alle günstig gebraucht bekommt und die super auch reviertauglich sind. Und es geht hoch bis eben, wenn jemand sehr viel Wert auf Komfort legt und vielleicht, ja, einfach auch die finanziellen Möglichkeiten hat, bis zum Porsche Cayenne und sonst was, die einfach alle auch in gewisser Weise dann reviertauglich sind, weil sie eben das Beste aus allen Kategorien verbinden, nämlich irgendwo in gewisser Weise eine Bodenfreiheit, ein Komfort und den Platz. Und von daher würde ich sagen, als Zwischenfazit jetzt von mir, beziehungsweise wir sind, glaube ich, auch schon fast am Ende, weil wir doch schon einiges gesprochen haben, dann als Fazit, wenn ihr ein Revierauto braucht und ihr nicht unbedingt den Traum vom Geländewagen unbedingt euch erfüllen wollt oder ihr sagt, ihr müsst euch eben für ein Auto entscheiden und Familie, Kinder und alles Mögliche unterbekommen, dann schaut euch doch mal bei den SUVs um. Da gibt es super interessante Einstiegsmöglichkeiten und wenn ihr dann merkt, okay, das taugt euch vielleicht doch nicht so ganz im Revier, dann habt ihr irgendwann immer noch die Möglichkeit, auf ein reines Revierauto als Zusatzauto vielleicht umzusteigen oder auf einen Geländewagen. Aber ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, Daniel, mit so einem SUV wie deinem zum Beispiel, damit kann man wirklich sehr glücklich werden. Und da passt auch einiges rein. Das reicht doch eigentlich. Ehrlicherweise muss man natürlich auch sagen, vorher habe ich schon angesprochen, diese Entscheidungen und diese Auswahl, die sind bei uns für die meisten Reviere reiner Luxus. Also man macht sich so viel Gedanken, weil es in gewisser Weise auch Spaß macht, so ein richtiges Auto mal sich zu überlegen und zu kaufen und hier ein bisschen rum zu experimentieren und hier mal auszubauen und da mal auszubauen. Wir in Deutschland sind aber in den meisten Revieren nicht angehalten bzw. nicht verpflichtet, uns ein krass reviertaugliches Auto zu kaufen, sondern man kommt, wie ich damals mit dem Smart, eben auch ganz gut mit ganz normalen Autos durch. Und ja, Daniel, lass uns doch mal dein Fazit wissen. Du hast jetzt schon einiges gehört. Ich glaube, ich habe dich nicht so richtig überzeugt bekommen. Ich glaube, du bist mit deinem Touareg dann doch ganz zufrieden bisher, oder?
Ja, ich muss auch sagen, gerade in der Hinsicht, wenn sich manche tatsächlich Gedanken machen, ein Fahrzeug für die Jagd zu holen, sehe ich erstmal als nicht notwendig. Deine Erfahrung mit dem Smart, meine Erfahrung mit der C-Klasse. Ich finde, das spricht schon mal dagegen. Man sollte sich erstmal auf die Jagd selbst konzentrieren, bevor man immer nur Geld ausgibt. Aber schlussendlich, natürlich ist so ein Geländewagen eine tolle Sache. Und wenn ich das Geld hätte, aufzusplitten zwischen meinem normalen Auto für den Alltag und einem Revierauto, würde ich mir natürlich auch eine G-Klasse oder einen Defender oder sowas holen, weil ich es tolle Autos finde. Und vor allem das Customizing ist eine coole Sache, gerade mit Hund, sonstigen Sachen. Schlussendlich, wenn man ein Auto braucht für jegliche Lagen, bist du natürlich schon in der richtigen Adresse mit dem SUV. Das sehe ich genauso, weil ich brauche irgendwas, wo ich wirklich im Revier nutzen kann, was mir hilft. Also der Chimny würde zum Beispiel für mich zu klein sein, für die Situation, die ich einfach habe. Aber der Touareg oder auch andere aus diesem SUV-Bereich sind einfach eine tolle Kombination und eine Hybridlösung sozusagen, wo mich nicht in krassen Situationen schützt oder mir da helfen kann, wenn ich das habe im Revier, aber halt eben die ganze andere Zeit, Freizeit, Arbeit, Familie, so unterstützen kann. Denk mal, das ist auch bei vielen die meiste Zeit. Also wenn ich das Auto nutze, dann ist es zu 90% ja eigentlich auf normalen Straßen, vielleicht auf Feldwegen und halt mit der Familie oder sonst irgendwas. Deswegen mein Fazit, so ein SUV ist gut. Der Touareg von mir, der ist mal ein perfektes Auto, solange er noch hält. Also ich hatte in letzter Zeit doch schon ein paar Reparaturen. Ja, leider, das ist so. Aber grundsätzlich bleibe ich bei der Meinung, sowas ist gut. Gerade für die Leute, wo einsteigen, wo vielleicht auch schon so ein Fahrzeug haben. Der Duster ist auch ziemlich gut vertreten. Sowas reicht, ganz klar.
Absolut, der Duster ist ein definitiv ein gutes Auto. Ich glaube, ich kann mich heute mal deinem Fazit uneingeschränkt anschließen. Bei mir ist es so, ich kaufe halt immer wieder ein Auto, weil ich das einfach mag, weil da irgendwie auch, weil ich da in gewisser Weise ein Faible dafür habe. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, man braucht es nicht unbedingt, eben was ich auch bisher schon alles hatte. Das meiste ist tatsächlich reine Spielerei. Man kommt auch mit einem ganz normalen Alltagsauto in den meisten jagdlichen Situationen aus. Und du hast einen wahren Punkt genannt, nämlich, dass wir nun mal, so wie es beim Hund auch ist, 90% Freizeit, Familie und vielleicht 10% Jagd. Und von daher muss man sich auch überlegen, wie viel ist mir dann tatsächlich auch ein reines Jagdauto wert. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass dieses Jagdauto, wenn es für die Jagd richtig genutzt wird, wenn es ehrlich genutzt wird, dann hat es in ein paar Jahren auch natürlich einen gewissen Wertverfall, weil so ein Auto entsprechend runtergerockt wird. Zum Ende. Lasst uns doch mal wissen, was fahrt ihr denn so auf die Jagd? Ist es für euch überhaupt ein Thema oder ist es euch wirklich egal? Habt ihr vielleicht einen Geschäftswagen, den ihr sowieso richtig zerlegen könnt und am Ende ist es nicht euer, es ist alles egal? Oder wie steht ihr zu dem Thema Revierfahrzeug? Habt ihr vielleicht auch was, was wir heute nicht benannt haben, worauf wir nicht eingegangen sind? Irgendwas ganz Spezielles? Fliegt vielleicht jemand mit dem Helikopter ins Revier? Erzählt uns doch mal, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt.
Da
Ja?
gibt es doch den einen Typen von, wie heißt er nochmal? Der Klamottenhersteller, wo mit seinem
Trigema.
Trigema, genau, der lässt sich doch auch öfters mal mit seinem Helikopter ins Revier fliegen.
Genau, natürlich nur in seine Testläden oder wie es heißt. Nee, aber da gibt es ja definitiv ein paar Möglichkeiten und wie man auch anders ins Revier kommt. Lasst uns das doch mal wissen. Und wie gesagt, wenn ihr Themenvorschläge habt und Wünsche, lasst uns auch das wissen. Wenn ihr Feedback habt, gebt uns das Feedback. Auch wenn es negativ ist, wir freuen uns genauso über negatives Feedback wie positives Feedback, weil wir einfach besser werden wollen. Wir wollen euch weiterhin hier einen interessanten Podcast bieten und da ist eure Mithilfe in gewisser Weise natürlich auch gefragt, weil wir wissen möchten, wie gefällt es euch. Und fürs bisherige Feedback möchten wir uns bedanken. Das war nahezu ausschließlich positiv. Und jetzt möchten wir ganz klar auch die Leute, die nicht so viel von dem Podcast halten, die ihn sich trotzdem anhören, einfach beten, sagt uns, was wir besser machen können. Wir würden uns freuen. In diesem Sinne, Weidmanns Heil, ihr hört in 2 Wochen von uns. Da wird es ein spannendes Thema geben. Vielleicht kann sich der eine oder andere schon denken, um was es da geht. Es geht um ein Thema, das uns Anfang Mai betreffen wird, in manchen Bundesländern vielleicht schon früher. Bis dahin wünschen wir euch ganz, ganz viel Weidmanns Heil. Macht's gut.
Weidmannsheil.